Wir lesen heute unter dem Thema Jesus, das letzte Reden Gottes, die Verse 25 bis 29 aus dem 12. Kapitel des Hebräerbriefes. Sehet zu, dass ihr den nicht abweiset, der da redet. Denn so jene nicht entflohen sind, die ihn abwiesen, da er auf Erden redete, viel weniger wir, so wir den abweisen, der vom Himmel redet, dessen Stimme zu der Zeit die Erde bewegte, nun aber verheißt er und spricht, noch einmal will ich bewegen nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Aber solches noch einmal zeigt an, dass das Bewegliche soll verwandelt werden, als das gemacht ist, auf das da bleibe das Unbewegliche. Darum, dieweil wir empfangen ein unbeweglich Reich, haben wir Gnade, durch welche wir sollen Gott dienen, ihm zu gefallen, mit Zucht und Furcht. Denn unser Gott ist ein verzehrend Feuer. Jesus, die letzte Stimme Gottes zu den Menschen. Das Wort sehe zu, bedeutet ja, seid wachsam, passt auf, horcht auf das, was Gott redet, verschließt eure Ohren nicht, dass ihr nicht an dem eigentlichen Auftrag und Ziel in dieser Welt vorbeilebt. Hier wird also bereits auch für diese Gemeinde aus den Hebräern, aber überhaupt für die gläubige Gemeinde an Jesus Christus eine Anweisung gegeben, wirklich, wir würden menschlich sagen, die Ohren zu spitzen. Manche Gläubige gehen ja leger durch das Leben und meinen, wenn Gott mit mir reden will, dann wird er das schon irgendwie machen. Sie strecken sich gar nicht mehr nach dem Reden Gottes aus. Sie wollen gar nicht aktiv hinhören, sondern schieben die Verantwortung dem Herrn zu. Er kann ja reden, wenn ich es nicht gleich höre, dann kann er ein bisschen lauter reden. Aber wir sind aufgefordert, die Rede Gottes zu wollen und zu suchen. Seht zu, macht die Ohren auf, macht die Herzen auf. Jeden Tag aufs Neue, begegnet eurem Gott, seid begierig zu dem, was er sagen will, streckt euch aus nach dem, was er euch als Zuspruch für den Tag, für das Leben in der Zeit geben will. Wir merken, wir sind also nicht entbunden von der Willigkeit, auf Gott hören zu wollen und zu müssen, sondern wir sollen beweisen, dass wir es wollen, damit wir auch recht hören. Nach der Erfahrung, die ja nun die gläubig gewordene Gemeinde gemacht hat, dass sie nicht selig und glücklich werden können durch Einhaltung von Satzungen, Gesetze und eigen aufgelegte Frömmigkeit, soll nun die Verbindung zwischen Hören und Tun nicht mehr abreißen. Die Verbindung soll da bleiben. Ich will hören, um zu tun. Ich will wieder hören, um weiter zu tun. Herr, was sagst du jetzt? Ich will es tun. Zwischen Hören und Tun soll kein Unterbruch mehr sein. Wir verstehen darum auch, was Jakobus schreibt. Seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Lass die Verbindung zwischen beidem Hören und Tun nicht abreißen. Sonst seid ihr solche Menschen, die sich zwar gerne im Spiegel ansehen, möglicherweise haben wir das heute Morgen auch intensiv getan, aber dann laufen wir weg und wissen nicht mehr, was los ist. Wir wissen nicht mehr, wie wir gestaltet sind und darum laufen wir wieder hin. Wir sind dann vergesslich. Habe ich mir überhaupt die Haare da gekämmt oder nicht? Ja? Wissen wir denn schon gar nicht mehr, wie sieht denn das aus? Wie werde ich dem Nächsten gefallen? Keine Lücke zwischen Hören und Tun. Immer wieder in dem Bewusstsein bleiben, Gott hat geredet und was er geredet hat, das wird auch im Tun möglich werden. Das Reden Jesu vom Himmel her durch den Heiligen Geist ist das letzte Reden Gottes zur Seligkeit. Es gibt danach kein anderes Reden mehr. Wer auf dieses letzte Reden Gottes vom Himmel her nicht mehr hört, wird überhaupt nichts hören und vernehmen vom Heil Gottes. So redete Gott ja in mancherlei Weise im alten Bund von Anfang an und zuletzt durch seinen Sohn. Die Reden Gottes bringen immer etwas in Bewegung. So hatte Gott ein siebenfaches Reden gleich am Anfang der Schöpfung, um aus dem Zustand Tohu Wabohu, aus dem Chaos, aus der Wüste, aus dem Leerzustand etwas Gutes zu machen. Sieben ist ja die Zahl der Vollständigkeit. Wenn Gott redet, will er etwas vollkommen werden lassen, auch in uns. Deswegen redet er ja zu uns, damit die Vollständigkeit des Glaubens und die Vollständigkeit des Sieges Jesu in uns aufgerichtet wird. Das Reden Gottes. Dieses siebenfache Reden am Anfang der Schöpfung lautete zum Beispiel 1. Mose 1,3: Gott redete, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Gott redete, Gott sprach in Vers 6, dass die Teilung von Wasser geschehen soll. Es werde eine Feste zwischen den Wassern und die sei ein Unterschied zwischen den Wassern. Und so geschah es. Da machte Gott die Feste und schied die Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Aber es war noch nicht alles da. Gott redete siebenfach bis zur Vollständigkeit. In Vers 9, Gott redete, er sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besonderen Örtern. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, in Vers 11. Und es geschah so. Aber es war noch nicht die Vollendung der Schöpfung da. Gott redete wieder. In Vers 14 heißt es dann, er sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die das scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und in Vers 20 und 22, Gott sprach, er redete, es errege sich das Wasser mit webenden und lebenden Tieren und Gevögel fliege auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllt das Wasser im Meer und das Gefieder mehre sich auf Erden. In Vers 24, das Tierleben dann auf der Erde, wieder redete Gott. Er sprach, die Erde bringe hervor lebendige Tiere, ein jegliches nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere auf Erden, ein jegliches nach seiner Art. Und so geschah es. Und Vers 26, wieder sprach Gott. Er sprach, lasst uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Nun war alles vollständig. Es war fertig. Ein siebenfaches Reden. Gott sah an alles, Vers 31, was er gemacht hat, und siehe da, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag, und am siebten Tag ruhte Gott. Siebenfaches Reden zur Vollständigkeit hin, bis hin zur Ruhe Gottes. Nachdem alles durch den Sündenfall wieder zerstört wurde, die wunderbare Einheit mit dem Reden Gottes, mit dem, was Gott hervorgebracht hat, gestört war, redete Gott abermals siebenmal, um wieder zu einer neuen Vollständigkeit des Lebens im Menschen zu kommen. Da heißt es zum Beispiel, zuerst er redete zur Schlange. Ich kündige dir das Gericht an, 1. Mose 3, 14. Dir wird der Kopf zertreten werden. Gott sprach. Gott redete zu Kain, 1. Mose 4, 6, und sagt, die Sünde muss beherrscht werden. Das sage ich, ich rede darüber. Du herrsche über sie, sie lauert vor der Tür. Natürlich Kain hätte antworten können, ich kann nicht. Aber das ist das Reden Gottes, es muss erfüllt werden. Die Sünde muss beherrscht werden. Er redete wieder zu Noah, 1. Mose 6, Vers 13. Die Sünde kann nicht geduldet werden. Sie muss vernichtet werden. Sie hat in ihrem Wesen überhaupt keinen Bestand. Sie lässt sich nicht mehr korrigieren. Sie kann nicht verschönert, verbessert werden, wieder zum Guten geleitet werden. Sie muss vertilgt werden. Sie muss ausgetilgt werden. Das ist das Rede- und Schöpfungsprogramm Gottes wieder zu der neuen Vollständigkeit hin. Er redete zu Abraham, 1. Mose 12, Vers 1, dass Abraham im Glauben nun Taten tun sollte, damit es zu der neuen Vollständigkeit des Lebens für den Menschen käme. Gott redete zu Mose und er sprach von der Heiligkeit, die erfüllt werden muss, 2. Mose 3, Vers 14. Gott ist heilig, er ist ja ein verzehrend Feuer, haben wir auch im Hebräerbrief gelesen. Die Heiligkeit muss aufgerichtet werden. Das ist das, was Gott ankündigte. Er sprach es und so wie bei der Schöpfung, er tat es. Und so sprach er wieder und verbürgte sich dafür, dass er das auch tut, was er sagt, zu deinem und meinem Nutzen, damit die Vollständigkeit des Lebens in uns aufgerichtet wird. Er sprach zu Samuel und kündigte das Königtum an. Nachdem er Samuel den Knaben berufen hat, 1. Samuel 3, Vers 11, sagte er zu ihm, ich werde ein Großes tun in Israel, wo allen die Ohren gellen würden. Zunächst war es das Gericht über das Haus Eli, der gestattete, dass seine Söhne sündhaft im Priestertum standen und das Volk belasteten. Es ging nicht darum, dass seine Söhne ihm nicht gehorchten, sondern dass er zuließ, dass seine ungehorsamen Söhne im Gottesdienst tätig sein durften. Und das wollte der Herr nicht mehr zulassen, konnte er nicht zulassen, aber mit dieser Verwerfung von Eli, der dann starb, und die Bundeslade sogar in die Hände der Philister kam, in die Hände der Feinde kam, hatte Gott bereits ein Reden ausgesprochen, das zu dem Königtum seines Sohnes Jesus Christus hinführen sollte. Denn kurz darauf wurde der König in Israel gerufen, Saul, dann kam David und Salomo, und aus diesem Geschlecht sollte der König aller Könige kommen. Gott redet. Er redete zum Volk, zu dem Volk Israel und sagte schon bei der Taufe Jesu, dies ist mein lieber Sohn, ich rede zu euch, an dem ich wohlgefallen habe. Und später auf dem Berg der Verklärung redete Gott zu dem Volk Israel, das ist mein Sohn, den sollt ihr hören. Gott redet. Und er will zur Vollständigkeit seines Redens führen, indem er auch die Tat dazu gibt, indem er nicht nur etwas ankündigt, sondern auch vollführt. Und das ist ein Beispiel dafür, dass auch in uns nicht nur Ankündigungen Gottes Raum finden sollen, sondern auch die Tat. Denn Gott ist der ankündigt, und der auch bewirkt. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Was er zu uns redet, das tut er auch. Das will er auch in uns tun. Darum soll Hören und Tun nicht mehr auseinanderklaffen, weil es bei Gott auch keinen Unterbruch dazu gibt. Und das letzte Reden, das ist das achte neue Reden, ist das Reden durch den Sohn vom ewigen Heil. Acht ist der Zahlenwert für Erneuerung. Vollständigkeit soll erneuert werden, nachdem die Vollständigkeit in der Schöpfung und in der Krone der Schöpfung kaputt gegangen ist durch die Sünde. Nun soll sie erneuert werden, und zwar eine Erneuerung, die nie mehr zerstört werden kann. Deswegen redete zum Achten Gott durch seinen Sohn, Hebräer 1, Vers 2. Er redet zu den vollendeten Heiligen, so steht es in Offenbarung 14, Vers 13, zu den vollendeten Heiligen, die in Jesus nicht nur einen Start bekommen haben für ein neues Leben, sondern in Jesus bereits vollendet sind. Das sollte uns heute Morgen wieder ganz neu ins Herz fallen, dass wir, die wir wiedergeboren sind, sind vollendet. Wissen wir das? Wir sollen von der Vollendung ausleben und nicht zur Vollendung hin. Wir haben das Vorrecht, in Jesus Christus bereits vollendet zu sein, um vom Fertigen her zu leben, nicht zum Fertigen hin. Es gab mal einen Buchtitel vom Mitternachtsruf, den Bruder Malgo so nannte, Im Schatten von Harmageddon. Im Schatten von Harmageddon. Das heißt also, Harmageddon ist ja eine Bezeichnung für eine Schlacht in der Zukunft. Und der Schatten ist aber in der Gegenwart. Eigentlich müssten wir das ja ganz anders sehen. Erst muss sich diese Sache ereignen für unser Verständnis, damit wir überhaupt dann in der Deckung des Schattens eines Ereignisses leben können. Aber gegenwärtig hat sich ja Harmageddon noch nicht ereignet, bei Gott ist es aber schon fertig. Und darum ist der Schatten bereits schon da, indem wir leben zu dem hin, was wir bereits geschenkt bekommen haben durch den Heiligen Geist. Wir leben quasi von dem Vollkommenen aus, obwohl in der Zeit im Schatten, aber das Vollkommene begleitet uns. Dieses Reden Jesu soll nun alle, die ihm vertrauen, zu diesem ewigen Reich Gottes in den himmlischen Gefilden führen. Und dazu redet Jesus vom Himmel her, haben wir gelesen, weist den nicht ab, der vom Himmel her redet. Wie redet denn Jesus vom Himmel her? Durch den anderen Tröster ist er bei uns im Heiligen Geist und redet Tag und Nacht zu uns. Die Frage kann uns bewegen, redet er noch zu mir, zu dir? Oder hören wir noch seine Rede? Er redet vom Himmel her, Tag und Nacht. Wir werden ständig konfrontiert mit seiner Vollendung, mit seinen Wegen, mit seiner Heiligkeit, mit seinen Aufträgen. So eine Aussage, die einst der Neffe von Ingrid mal tätigte, da war er, glaube ich, erst 10 Jahre alt, der Alexander, am Steinhuder Meer, wo wir mal Ferien verbrachten bei meiner Schwägerin und ihrem Mann. Und Ingrid zu dem Jungen auch redete von Jesus und Gott. Wir spielten so ein bisschen Fußball auf dem Rasen. Und plötzlich hielt der Junge inne und sagte, ja, Gott kann ich nicht vergessen. Ich werde immer an ihm denken. Ich kann das einfach nicht vergessen. So wiederholte er das dann, ja. Dieses Bewusstsein, Gott ist da. So werden auch wir durch den Heiligen Geist stets erinnert. Wir können gar nicht loslassen als Kinder Gottes. Wir hören ständig diese Rede. Wir vernehmen ihn überall, wo wir uns bewegen. In allem, was wir tun. Gehen wir einkaufen, werden wir schon gelenkt. Nimm das nicht, nimm das. In den kleinsten Dingen. Gott redet vom Himmel her. Wir haben nur noch die Möglichkeit, ihn abzuweisen und zu sagen, nein, du hast mir zwar gesagt, nimm es nicht, nimm es aber doch. Und da sagt der Hebräerbrief, tu das nicht. Du hörst das Reden Jesu. Und zwar in Johannes 16 verhieß es der Herr ja auch schon, damit wir nicht falsch laufen. Es sagen mir ja manche, dass sie ängstlich sind, darüber die Rede Gottes nicht hören zu können. Wer wiedergeboren ist, der hört sie. Der hat nur noch die Wahl, die Rede abzulegen. Er kann sie nicht überhören. Denn Gott redet durch seinen Geist so deutlich, dass jeder das versteht und merkt. Und wenn er gehorsam ist, geht er darauf ein. Johannes 16, was hat der Herr hier verheißen? Vers 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Das macht er. Ohne Ausnahme. Gott redet vom Himmel her durch seinen Geist. Er leitet uns in alle Wahrheit. Alles, was wichtig ist, alles, was richtig ist, das redet er zu uns. Und er fördert es in uns auch durch die Kraft, die er mit in sich birgt, dass wir das Gehörte auch tun können. Denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verklären. Derselbe wird mich verklären. Also der Geist Gottes weist uns jeden Tag und zu jeder Zeit auf unseren Erlöser hin. Ohne Ausnahme. Wir sehen den Menschen, der noch nicht gläubig ist, und werden innerlich auf den Erlöser hingewiesen, den auch der andere braucht. Das ist der Missionsauftrag. Wir können am anderen nicht vorbeisehen, ohne an den Erlöser zu denken, der auch für ihn der Erlöser ist. Wir können unsere tägliche Arbeit nicht mehr tun, ohne an den Erlöser zu denken, dem wir verpflichtet sind, die Arbeit so zu machen, dass sie ihm gefällt. Wir können nicht mehr Geld verdienen ohne den Erlöser. Wir können nicht mehr Rente beziehen ohne den Erlöser, weil wir die Rente so handhaben wollen, dass es dem Erlöser gefällt. Wir leben unter der Wegführung des Erlösers, Tag ein, Tag aus. Derselbe wird mich verklären, denn von dem Meinen wird er's nehmen, und er wird es euch verkündigen. Er wird's euch verkündigen. Das letzte Reden Gottes. Das heißt doch, der Heilige Geist in allen Gläubigen weist immer unentwegt auf das eine Ziel hin. Nämlich das unbewegliche und unveränderliche Reich Gottes. Auf nichts anderes. Alles soll da eingebettet sein. Unser ganzer irdischer Werdegang soll eingebettet sein in diese Kraft des unbeweglichen Reiches. Alles, was ihr tut, mit Worten und Werken, darum steht das so geschrieben, tut in dem Namen des Herrn Jesus, den Herrn, den König des unbeweglichen Reiches. Tut alles in seiner Gesinnung. Und wir können es auch, weil er zu uns redet. Wer diese Rede allerdings nicht mehr hören will, weil er wieder zurückschaut in seine eigenen Handhabung der Gesetzlichkeit oder der vermeintlich guten Dinge in dieser Welt unter der Führung des Weltgeistes, der kann keine andere Rede zur Lebensorientierung mit Gott hören. Es gibt keine Alternative. Es gibt nur diese eine letzte Rede zu einer wirklichen guten Lebensführung und Orientierung mit Gott. Eine andere Nebenrede gibt's nicht. Alle anderen Reden sind vom Teufel. Und sie verführen und führen ins Verderben. Alle anderen Reden sind vom Teufel. Das sollte hier den Hebräern ganz deutlich werden, die ja doch bekehrt waren zu ihrem Heiland Jesus Christus. Hört nur auf die eine Stimme vom Himmel her. Israel, und dazu gehörte ja die Urgemeinde sonderlich, sollte erinnert bleiben, dass Gottes Reden auf Erden aus der Wolkensäule Gerechtigkeit und Gericht verkündete. Beides erlebte das Volk, Segen oder Gericht und Fluch. Wir lesen auch in 5. Mose in den Kapiteln 27 und 28, das kann man ja mal für sich nachlesen, dass beim Einzug nach Kanaan in das Land Israel Josua innehalten sollte bei den Bergen Ebal und Garizim in Samarien und jeweils so und so viele Stämme am Fuße eines Berges stehen sollten und sollten den Segen verkündigen für diejenigen, die auf das Wort Gottes eingehen und die anderen das Verderben, den Fluch verkündigen für die, die nicht mehr hören wollen, obwohl sie es gehört haben. Also dieses Hören wollen bezieht sich ja auf das, was bereits gesagt ist. Und das Nicht-Hören wollen bezieht sich auch auf das, was gesagt worden ist und nicht gehört werden will. Es bezieht sich also nicht auf etwas, was noch erst gesagt werden muss, sondern auf eine Verweigerung dem gegenüber, was gesagt worden ist. Israel wurde erinnert, schaut, Segen oder Fluch, Segen oder Gericht. So wird auch die Rede Jesu vom Himmel her durch den Heiligen Geist die Gerechtigkeit erhalten bei all denen, die darauf achten, aber das Gericht freisetzen bei denen, die diese Stimme verachten. Es soll deutlich werden, dass Gott der Herr ist, der da heilig ist. Wir brauchen ihn. Er braucht uns nicht. Aber er will uns segnen. Wir müssen aktiv auf ihn hören und hören wollen. Dann hört er auch aktiv auf unser Anliegen. Jesus immer zuerst, Gott immer zuerst. Auch hier dürfen wir das immer wieder neu lernen, nicht unser Leben erstmal als wichtig vor den Thron Gottes zu bringen, sondern die Ehre Gottes. Um ihn geht es. Und danach dürfen auch wir unser Anliegen nennen, wenn wir ihn geehrt haben und verherrlicht haben. Die Gemeinde soll bedenken, dass Gott in Jesus Christus sie nicht nur zu einem irdischen Frieden und Friedensreich führte und eingeladen hat, sondern zu einem himmlischen erlöst hat. Es geht also jeweils immer um mehr als um das Sichtbare, was wir vor Augen haben. Die Mahnung hat auch der Apostel Paulus ausgesprochen in Kolosser 3, und sagt, trachtet nach dem, was droben ist. Und setzt gleich hinzu, nicht nach dem, was auf Erden ist. Also legt das Trachten nach dem Irdischen absolut beiseite. Und trachtet nach dem, was droben ist. Irdisch, auch unser Körper ist irdisch. Darum trachten wir nicht zuerst nach dem Wohlbefinden unseres Körpers und unseres menschlichen Geistes, sondern nach dem, was droben ist. Dann wird auch das, was uns irdisch hier noch begleitet, nämlich der Körper, unser Verstand, so eingerichtet von Gott, dass wir damit wirken können in dieser Zeit. Trachte zuerst nach dem, was oben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben. Und euer Leben, das neue Leben, es ist verborgen mit Christus in Gott. Und so ihr in dem neuen Leben stehen wollt, sucht es bitte nicht mehr unter den Menschen, nicht mehr im Menschlichen, nicht auf der Erde. Sucht es immer bei Gott. Wir suchen ja manchmal Leben auch durch die Kommunikation mit anderen. Da haben wir oft Probleme, sei es in der Gemeinde, sei es im täglichen Leben, im Umgang mit anderen Menschen. Da suchen wir friedvolles Leben, in dem der eine sich so oder so verhalten soll, damit wir Frieden haben. Aber es kommt nie dazu, wir ecken ständig an. Und die anderen ecken auch ständig an. Aber die, die trachten nach dem Leben, das droben ist, in Christus verborgen mit Gott, die nehmen grad diesen Frieden mit in die Zeit und können plötzlich im Frieden leben. Also nicht trachten nach dem, was auf Erden ist. Es geht um das unbewegliche Reich. Der Apostel Petrus wies auch auf die Auflösung dieses irdischen Reiches hin und auf das unvergängliche Reich. Und wer mit dem unvergänglichen Reich zu tun hat, der soll in Heiligkeit leben wollen. 2. Petrus 3, Vers 10 und 13. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmel zergehen werden mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden überhaupt nicht mehr sein. Alles vergeht. Ihr seid aber berufen, so wird er sagen, zu einem unvergänglichen Reich. Vers 13, wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Darum, meine Lieben, dieweil ihr darauf warten sollt, so tut Fleiß, dass ihr vor ihm unbefleckt und unsträflich im Frieden erfunden werdet. Ein Reich, das unbeweglich ist, das nicht mehr verändert werden muss, in dem Heiligkeit und Gerechtigkeit und Frieden herrscht. Aus dem soll jetzt Gemeinde Jesu schöpfen und leben. Durch den Propheten Jesaja wurde dieses Reich bereits auch schon angezeigt für das Volk Israel, dass es nicht im Irrtum verfällt, sich am irdischen Reich festzuklammern, was wir ja mit Herzeleid und mit der Begleitung großer Not an dem Volk Israel sehen können, das den Messias noch nicht erkannt hat. Durch welche Nöte musste es gehen und aus welchen Gründen? Weil es sich am irdischen Reich festhielt. Weil es sich in der Verwirklichung eines Scheinlebens im irdischen Reich betätigte. Sie suchten immer das Wohlleben auf der Erde, schauten dabei auch zu den Nachbarvölkern und sagten, ach, deren Götter scheinen ja besser zu segnen, dann wollen wir ihn mal huldigen. Es geht doch um das irdische Wohlleben, mir soll's doch hier gut gehen. Und dann ging's ihnen schlecht. Aber es wurde ihnen doch angekündigt vom lebendigen Gott. Es geht nicht um das irdische Reich. Es geht um das unbewegliche Reich. Jesaja 65, Vers 17. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Das wurde ja bereits schon gesagt, als es das Neue Testament noch gar nicht gab. Das ist nicht wunderbar. Da sprach Gott von diesem Ziel, ja. Um das geht es, da sollt ihr einmünden. Dass man der Vorigen überhaupt nicht mehr gedenkt, noch zu Herzen nimmt. Das soll euch so wichtig werden, dass ihr überhaupt gar nicht mehr an dieses irdische Reich denkt, an diese Gegebenheiten hier. Die sollen gar nicht mehr in eurem Herzen pulsieren. Da soll nur noch das himmlische, das unbewegliche Reich wirksam sein und euch froh machen. Sie werden sich ewiglich dann freuen und fröhlich sein über dem, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem schaffen zur Wonne und ihr Volk zur Freude. Ewiges Reich, Gerechtigkeit in den Erlösten auf dieser neuen Erde. Johannes der Apostel durfte diese Tatsache des Willens Gottes, dieser Vollendung, dieser Herrlichkeit, nach der wir Ausschau halten sollen und so wir sie im Geist erlebt haben, darin bleiben sollen, schon schreiben. Das Alte wird vergehen, aber das Erneuerte wird bleiben. Offenbarung 20, Vers 11 und 21, einige Verse. Ich sah einen großen weißen Stuhl und den, der darauf saß. Was passierte dort? Vor des Angesicht floh die Erde und der Himmel und ihnen ward keine Stätte gefunden. Das Sichtbare ist nicht mehr vorhanden. Es taugt nicht. Es ist weg, aufgelöst, vergangen. Dann Kapitel 21, und ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde verging, und das Meer ist nicht mehr. Vers 23 weiter, und die Stadt Jerusalem im Himmel bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie erscheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm, und die Heiden, die das selig werden, wandeln in ihrem Licht, und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen des Tages, denn da wird keine Nacht sehen. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Heiden in sie bringen. Und es wird nicht hineingehen irgendetwas Gemeines, und das da Greuel tut oder Lüge, sondern die geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes. Das ist das Neue. Das ist die Vollendung, in dem bereits Gemeinde Jesu durch den Heiligen Geist steht. Darum weiset den nicht ab, der vom Himmel redet, von der Vollendung her. Denn wenn er nicht denjenigen ungestraft ließ, als er auf Erden redete, wie viel weniger wird der ungestraft bleiben oder Schaden leiden? Wie viel mehr wird der Schaden leiden, wenn er den abweist, der vom Himmel redet? Diese Freude drückte der Apostel Paulus auch den Thessalonichern gegenüber aus, im Blick auf das Ewige, als er von der Entrückung sprach in 1. Thessalonicher 4, 17 und sagt, wenn ihr dann aufgenommen werdet, ist es unbeweglich gleich alles. Ihr werdet alle Zeit bei dem Herrn sein. Da gibt's keine Veränderung mehr. Ihr werdet alle Zeit dort sein. Und im Geiste seid ihr jetzt schon alle Zeit dort. Dieses letzte Reden Gottes in Jesus führt also zu dem letzten ewigen Reich des Herrn. In der Prophetie, und hier ist ja etwas Wunderbares dabei zu merken, die auch Daniel bekam und auslegen durfte, wird ja von dem letzten Reich gesprochen. Es selbst, das letzte Reich, wird ewiglich bleiben. Interessant, diese Schau von den Reichen bekam ein heidnischer König, der Nebukadnezar. Der hielt ja in der Gefangenschaft zu Babel das Volk Israel fest. Und während dieser Gefangenschaft bekam dieser heidnische König einen prophetischen Traum. Ich dachte so bei mir, ja eigentlich hätte Gott doch diesen Traum Daniel geben müssen. Das war doch sein Mann. Da kriegt doch der heidnische König den Traum. Aber er konnte mit dem Traum nichts anfangen. Er bekam den Traum von den vier Weltreichen und dem fünften Reich. Und von dem fünften Reich wurde dann gesagt, das bleibt. die vier Weltreiche vergehen. Nebukadnezar hatte wohl den Traum, aber Daniel, durch den Geist Gottes, wusste, was das bedeutet. Und er redete zu dem König von diesen vier Reichen, dem Reich Babylon, Medo-Persien, dem griechischen Weltreich, dem römischen Weltreich, die werden alle vergehen, keines bleibt. Und von dem fünften, von diesem Stein, der vom Himmel kam und alle Reiche zerstörte. Und dieses fünfte Reich, so sagt er es selbst, wird ein ewigliches Reich sein. Das bleibt bestehen, Daniel 2,44. Genauso zur Zeit, als das Volk Israel in der Knechtschaft Ägyptens war. Wer bekam einen prophetischen Traum? Pharao. Er bekam einen Traum, nicht Josef. Aber Josef hatte den Geist Gottes, um zu verstehen, was los ist in dieser Welt. Die Welt wird in vielerlei Weisen gemahnt und gewarnt. Zeichen geschehen in der Natur. Umwälzungen, dass sich die Leute fragen, was ist hier los? Aber sie wissen nicht, was anzufangen. Was sollen sie tun? Jetzt auf die hören, die Jesus angehören, damit sie die Auslegung verstehen und sich auch in die Gegenwart des lebendigen Gottes ziehen sollen. Wir wissen Bescheid, weil Gott vom Himmel her durch seinen Geist zu uns redet. Wir haben keine Furcht mehr vor den Ereignissen der Zeit, weil wir wissen, was geschieht. Alles vergeht, aber wir sind im unvergänglichen Reich. Und darum musste der Pharao sich von dem Sklaven Josef nachher sagen lassen, was die Träume bedeuten. Und nicht nur das. Er stellte jetzt Josef voran, vor ganz Ägyptenland. Keiner soll sich wagen, die Hand gegen Josef oder die Stimme zu erheben. Denn in ihm ist der Geist Gottes. Das ist im Übrigen auch das Zeugnis der Gemeinde Jesu in dieser Welt. Das sollen die Menschen erkennen. Wir haben so viele Träume, wir haben so viele Hinweise, aber wir können sie nicht erklären. Wo sind die Gläubigen, die uns das sagen können? Wo ist der Josef? Wo ist der Daniel? Erkläre uns das. Was will Gott sagen? Und wir sollen Antwort geben können. Und sie sollen dann sagen, dein Gott ist der wahre Gott. Auf den wollen wir auch hören. Wunderbar, ein ewigliches, unbewegliches Reich ist da. Gottes Dienst durch die Erkenntnis in Jesus Christus ist unsere heilige Pflicht aus Dankbarkeit. Ihm zu gefallen dienen mit Zucht und Furcht soll hinfort der ganze Lebensinhalt der Gemeinde Jesu sein. Ich lese nochmal diesen letzten Abschnitt im Hebräerbrief. Vers 27, noch ein solches noch einmal zeigt an, dass das Bewegliche soll verwandelt werden, als das gemacht ist, auf das da bleibe das Unbewegliche. Darum, weil wir empfangen so ein unbeweglich Reich, haben wir Gnade, durch welche wir sollen Gott dienen, ihm zu gefallen mit Zucht und Furcht. Der Apostel Petrus, und das sind ja immer wieder die gleichen Anliegen, beschrieb es auch in seinem ersten Brief im 4. Kapitel und sagt dort, das ist unsere Aufgabe. Es ist genug, dass wir in diesem beweglichen Reich gearbeitet haben. Es ist genug, dass wir mit den vergänglichen Dingen vorher primär umgegangen sind an erster Stelle. Das reicht jetzt. Jetzt wollen wir mit den Dingen des unbeweglichen Reiches umgehen und darin handeln. Ich lese uns mal den genauen Wortlaut. 1. Petrus 4, Vers 1. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat für uns, wappnet euch mit demselben Sinn. Denn wer am Fleisch leidet, das ist nämlich der, der nicht mehr dem beweglichen Reich dient, der fängt an zu leiden. Weil das Fleisch möchte hier zu Hause sein, das möchte umsorgt sein. Es möchte hier aufgehen, hier aufblühen. Und wenn es das nicht mehr darf oder soll, weil nämlich durch den Geist Gottes unsere Seele aufblüht, im Himmlischen, leidet es. Wer aber am Fleisch leidet, der hört auf von Sünden, damit er die noch übrige Zeit, die er im Fleisch lebt, nicht der Menschenlüsten, sondern dem Willen Gottes lebt. Denn es ist genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens zugebracht haben, nach heidnischem Willen, das heißt nach fleischlichem Willen. Das sollte den Hebräern auch gesagt werden, wiederholt, ihr habt doch Jesus kennengelernt. Es ist genug, dass ihr in der vorigen Zeit nach irdischen Maßstäben gelebt habt, nach heidnischem Willen, nach fleischlicher Gesinnung, ist jetzt genug. Jetzt lebt eurem Heiland, dem Erlöser Jesus Christus, nach geistlichen Maßstäben, nach himmlischen, nach dem Reich, das unbeweglich ist. Das befremdet allerdings die anderen und sie werden euch absondern, weil ihr nicht mehr dasselbe macht, was sie tun. Also hier wird deutlich gesagt, Kinder Gottes leben augenscheinlich anders als die Kinder der Welt. Das wird so deutlich, dass die sich wundern darüber und sagen, was ist denn da geschehen? Das befremdet uns, das passt doch gar nicht mehr zu unserem Leben, das wir hier auf der Erde führen. Die sind ja ganz anders. Und jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten, dass sie entweder nachfragen und wollen auch das herrliche neue Leben haben, oder sie lehnen uns aktiv ab. Weil sie sagen, nein, wir wollen uns hier auf der Erde verwirklichen und nicht die Verwirklichung Gottes im Himmel haben. Aber genau das gleiche Leben pulsierte in den Aposteln, und sie sprachen davon, es ist genug, sich dem Alten überlassen zu haben. Jetzt wollen wir uns dem Neuen ganz überlassen. So wie es durch den Heiligen Geist, ja dem Zacharias, das haben wir schon mal gesagt, verklärt worden ist. Wir dürfen jetzt Gott dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Darum, wir lasen ja vorhin im zweiten Petrusbrief auch davon, dass Himmel und Erde, hier die irdische, aufgelöst wird. Und wenn wir jetzt vom Neuen aus leben wollen, dann geht das nur in der Heiligkeit, die Gott uns erworben hat. Wenn das nämlich alles zergehen soll, was für einen heiligen Wandel müsst ihr dann haben, um in dem Neuen leben zu können? Es ist eine Frage gestellt worden, die wir beantworten sollen als Kinder Gottes und sagen, mit der größten Heiligkeit, nämlich der, die Gott in Jesus Christus ist und die bei ihm ist. Mit der sollen wir auch umgehen. Wir sollen Verkündiger sein des Wortes, des Neuen, Jesaja 40, und diese Herrlichkeit Gottes ausrufen. Ich möchte uns das dazu zitieren. Die Verse 1 und 2 und 5 aus Jesaja 40. Dort ist der Auftrag für die Hebräer und somit für alle, die sich dieser hebräischen Gemeinde, die Jesus Christus berufen hat, anschließen. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich, predigt ihr, dass ihre Dienstbarkeit ein Ende hat, dass ihre Missetat vergeben ist. Denn sie hat doppeltes, zwiefältiges empfangen von der Hand des Herrn für ihre Sünden. Vers 5. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Das ist die neue Botschaft der hebräischen Gemeinde, der Gemeinde Jesu, aller Erlösten. Denkt daran, so wird hier auch gesagt in unserem Abschnitt, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. Hier wird ein kleiner Rückblick gestattet, der hebräischen Gemeinde, in den alten Bund, und sie sollen sich erinnern, wo und wie das Feuer Gottes aufgetreten ist und was es getan hat. Also die Erinnerung soll dazu dienen, dass man weiß, mit wem man es zu tun hat. mit einem verzehrenden Feuer. Darum, es gibt keine Kompromisse, wenn es um die Heiligkeit Gottes im Leben der Menschen geht. Israel selbst hat die Feuergerichte im Guten und im Bösen erlebt. Abraham erlebte auch das Feuer Gottes als Gerichtsfeuer, als er Sodom und Gomorra untergehen sah. Feuer Gottes kam vom Himmel. Gott ist ein verzehrend Feuer. Die Städte wurden umgekehrt, zerstört. Das Feuer der Heiligkeit und Reinheit sah Mose auf dem Berg Sinai. Er sah das Feuer Gottes im brennenden Busch. Heiligkeit, Reinheit. Er sah das Feuer in der Schechina. Das ganze Volk sah das Feuer. Das Leuchten der Herrlichkeit Gottes, so dass die Ägypter das Volk Israel nicht mehr verfolgen konnten. Sie konnten nicht durch das Feuer gehen. Das Feuer hätte sie verzehrt. Aber das Feuer war auch eine Mahnung, nicht zu nahe heranzugehen. Gott ist heilig und dieses Feuer bewahrte auch Israel vor dem erneuten Zugriff der Feinde, leuchtete auf dem guten Wege Heiligkeit, Herrlichkeit. Das Feuer Gottes konnte Elia und das Volk sehen, als es vom Himmel fiel auf den Altar, den Elia baute auf dem Karmel, um zu zeigen, Israel, ihr könnt nicht auf beiden Seiten hinken. Ich bin heilig. Das Feuer Gottes verzehrt alles Unheilige. Sagt einseitig Ja zu Gott. Und als Elia fragte, wer soll denn Gott sein? Soll er der sein, der ein verzehrendes Feuer ist? Wenn er mit Feuer antwortet, ist er dann Gott? Ja, er ist dann Gott, haben sie gesagt. Zu diesem wollen wir kommen. Er allein kann Hilfe geben. Und dann geschah dieses Wunder. Gott sprach im Feuer. Und das Feuer fiel auf den Altar, fraß Opfer, Holz, Steine und leckte das Wasser auf in der Grube, das dort über den Altar gelaufen war. Und das Volk rief, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, aber er ist ein verzehrendes Feuer. Er verzehrt alles, was ungut, was unrein ist, und in diesem Feuer richtet er die Heiligkeit auf. Darum erschien auch zu Pfingsten der Heilige Geist in Feuerflammen. In Feuerflammen. Das ist ein Symbol für die Reinheit und Heiligkeit Gottes. Johannes der Täufer, er kündigte das an und sagt, der nach mir kommt, der wird euch mit dem Geist, mit Feuer und mit Geist taufen. Das heißt, er wird Segnungen durch die Heiligkeit geben, aber auch Reinheit schaffen. Alles wird verzehrt. Alles muss durchs Feuer bewährt werden, auch der Glaube. So schreibt Petrus in 1. Petrus 1, Vers 7, zu Lob, Preis und Ehre Jesu. So muss der Glaube auch durch Feuer bewährt werden, gereinigt werden. Weiset also den nicht ab, der von oben her redet durch den Heiligen Geist, der euch versetzen will in das unbewegliche Reich. Diese Gnade solcher Reinigung und Errettung, die uns in Gott zum Ewigen führt, darf also nicht leichtfertig genommen werden und nicht missachtet werden. Wer einmal wiedergeboren ist, soll unbedingt festhalten an der Erstlingsliebe. Nicht gestatten, dass er einen Fußbreit davon weicht. Und wer nicht wiedergeboren ist, soll darum ringen im Gebet, dass er in die Gegenwart dieses reinigenden Feuers Gottes kommt. Er kann sich nämlich nicht selber reinigen. Er braucht die Reinigung dieses Feuers. Er braucht die Gabe des Heiligen Geistes, sonst weiß er nicht, wohin er geht. Er kann auch nicht ins unbewegliche Reich kommen. Er kann auch nicht vom unbeweglichen Reich aus leben. Er bleibt unter der Verurteilung, der Vergänglichkeit dienen zu müssen. Darum ist die Wiedergeburt im Heiligen Geist so wichtig. Jesus sagt es dem Nikodemus, einem frommen Mann, der viel Gutes tat, viel Gutes redete. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird. Sonst kann er in das unbewegliche Reich Gottes nicht kommen. Darum stellen wir immer wieder in unserer Verkündigung auch die Frage an die Gemeinde, bist du von Neuem geboren? Ich erinnere mich an einen Evangelisten, einen ehemaligen Ingenieur, der in Berlin evangelisierte und sich danach dann die Ältesten der Gemeinden zu sich bat und sagte, wisst ihr, ihr solltet mal Wochen nur über die Wiedergeburt reden, in eurer Gemeinde sitzen viele, sind gar nicht wiedergeboren. Sie sind zwar getauft, sie gehören zur Gemeinde, aber sie kennen Gott nicht. Sie haben nie den Heiligen Geist empfangen. Sie wissen gar nicht, wovon wir reden. Sprecht da über die Notwendigkeit der Wiedergeburt, damit sie in das unbewegliche Reich kommen und nicht am Ziel vorbei leben. Nur wer bei der Rede Jesu und seinem Heil bleibt, bleibt auch in der Gegenwart des Feuers Gottes. Dieses Feuers, was alles Ungute verzehrt. Er kann dann auch stehen am gläsernen Meer. In der Offenbarung wird ja so ein gläsernes Meer beschrieben, das mit Feuer vermengt ist. Ein gläsernes Meer, Reinheit, durchsichtig, alles ist klar vor Gott. Dort dürfen wir dann stehen. Wer aber abweicht von der Gnade in Jesus Christus, von diesem letzten Reden Gottes, muss ein Feuer erdulden zum Gericht und zur Verdammnis. Dieses Feuer Gottes ist auch da, das ewige Feuer, das er entzündet hat zum Gericht, das er zugelassen hat, dass es ewig brennt, für die, die das reinigende Feuer nicht wollten. Offenbarung 20, Vers 14. Der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der andere Tod. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben im Buch des Lebens, der wurde in den feurigen Pfuhl geworfen. Kapitel 21, Vers 8, Offenbarung. Der Verzagten und der Ungläubigen, der Gräulichen, der Totschläger, der Hurer, der Zauberer, der Abgöttischen, aller Lügner, deren Teil wird sein, in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der andere Tod. Feuer Gottes, verzehrendes Feuer, ist Feuer zur Reinigung oder zum Gericht. Und den Hebräern sollte hier gesagt werden, denkt an dieses Feuer. Denkt daran, dass das Feuer, als Gott auf Erden redete, das Ungute verzehrte und Gericht ausübte über alles Gottlose, aber segnend wirkte zum Heil in Jesus Christus hin. Und denkt an das neue Feuer für das unbewegliche Reich, das euch so rein macht, dass ihr in dieses Reich passt, dass ihr in Gerechtigkeit, Frieden und Gottseligkeit stehen könnt. Aber wer dies ablehnt, da gibt es kein erneutes Reden Gottes mehr. Der muss dem Gerichtsfeuer anheimfallen. Aber die hebräische Gemeinde wollte das nicht. Wir wollen das nicht. Gemeinde Jesu will nicht zurück. Es ist unmöglich, dass jemand, der das reinigende Feuer Gottes erlebt hat, wieder zurückkehren will zu dem Gerichtsfeuer, sondern er ist ja dankbar, dass er zu Jesus gehört und zu Hause ist. Nur wir sollen uns immer erinnern, dass wir von diesem neuen Zuhause aus leben dürfen und sollen und uns nicht wieder dem irdischen Reich gleichstellen wollen. Der Herr hat uns lieb. Soweit zu diesen Worten.